Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, diese Woche in meinem YouTube-Feed habe ich Folgendes gelesen. Markus Voss, vor einigen Jahren als Nicht-Christ, hat in sein Tagebuch geschrieben. Ein Nicht-Christ, der zur Kirche geht, ein suchender Mensch. Und er schreibt, Sonntag ist mir was total Verrücktes passiert. Mit Emoji, explodierender Kopf-Emoji. Ich hatte Fragen zum Christentum. Also bin ich in der größte Gemeinde in unserer Stadt gegangen, war bei deren Gottesdienst, Kirchengebäude-Emoji. Und habe mich nachher mit mehreren Leuten unterhalten. Handschlag-Emoji. Doch jedes Mal, wenn ich ihnen Fragen gestellt habe, zu ihren Gottesdiensten, zum Christentum, zu Jesus und zur Bibel, kam als Antwort nur, das haben wir schon immer so gemacht. Hände nach oben, Emoji. Oder sie haben irgendwelche Geheimvokabeln genutzt, für die man ein Wörterbuch braucht. Vor allem aber haben sie ständig das Thema gewechselt und plötzlich einfach über ihre Gefühle geredet. Smiley-Emoji. Bei den Bibelfragen erst. Die quatschen schlimmer um den heißen Brei herum, als ich, wenn ich für eine Klausur nicht gelernt habe. Augenrauben-Emoji. Ganz im Ernst. Ich kriege kaum einen geraden Satz aus ihnen raus. Das ist einfach bizarr. Vielleicht sollte ich doch lieber zur Moschee gehen. Da gibt's wenigstens Klartext. Das war in sein Tagebuch, was er erlebt hat. Jetzt schreibt er dazu, es hätte schief gehen können. Der Punkt ist, da draußen laufen Tausende rum mit denselben Fragen wie ich damals. Speise sie nicht mit sentimentalen Phrasen ab. Gib ihnen echte Antworten oder sie gehen woanders hin. Unser Predigttext, 1. Petrus 2, 2 bis 10, 10, gibt uns hilfreiche Ideen dazu. Ich lese aus der Neue Evangelistische Übersetzung. Das heißt, 1. Petrus 2. Verlangt wie Neugeborene nach dem reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er ein ausgesuchter Kostbarkeit. Und lasst euch selbst das als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, eine heilige Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist diesen Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihn. Doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wie die neuen Neugeborenen. Die neue Geburt ist nicht nur etwas für die Freikirchen. Es ist auch in der Landeskirche so wichtig, dass wir jedes Jahr einen Sonntag im Kirchenjahr zum Thema haben, gerade nach Osten. Es hat folgendes Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist 1. Petrus 1,3. Aber der Name des Sonntags heißt Quasimodo Geneti. Okay, lateinischer Begriff. Quasi, wie, modo, neu, Geneti, geboren, wie die Neugeborenen. Das kommt von unserer Predigt heute. Mein Thema für heute heißt lebendige Steine, lebendige Gemeinde. Um ein lebendiger Christ zu sein, muss man von Neuem geboren werden, von oben, von Gott. Und Petrus sagt, dass er uns wiedergeboren hat, ist es durch die Taufe. Was sagt Martin Luther im kleinen Katechismus? Das ist Luther. Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist und der Glaube. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden, wie Petrus in Vers 6 von unserem Text schreibt. Was wir glauben sollen, haben wir im apostolischen Glaubensbekenntnis besprochen. Da haben wir Antworten auf viele Fragen im Glauben. Aber der Kern davon ist, wie Paulus schreibt in 1. Korinther 15. Das ist der Kapitel über die Auferstehung. Und er sagt, dies ist der Glaube. Wenn ihr daran festhält, das Evangelium, dann seid ihr gerettet. Vers 3 und 4 sagt er, was wir als Kern glauben müssen. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Ja, im Alten Testament haben die Propheten gesprochen. Und was Jesus in sein Leben, in sein Wunder, in sein stellvertretender Tod und in seine Auferstehung getan hat, das hat diese Prophetien zur Wirklichkeit gemacht. Die sind erfüllt. Und das ist unser Evangelium. Diese wunderbare Liebestat hat uns gerettet. Also schreibt Petrus in Vers 3, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wie in dem Psalm. Ich habe zu Gott gerufen. Ich habe gesehen, ich brauche Hilfe. Und er hat mich geholfen, hat mich erlöst, hat mich errettet. Und so erkennen wir die Güte und die Gnade Gottes. Und das gibt uns Freude und Ansporn, weiter im Glauben zu wachsen. Also, Punkt 1. Ihr müsst vom Neuen geboren werden. Das ist der Anfang. So sagt Petrus, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Das steht für Gottes Wort, unsere geistliche Nahrung. Und in dieser Nahrung, er sagt, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Punkt 2, ganz kurz, selber in der Bibel lesen und mit anderen in Gottesdienste, Hauskreise und so weiter treffen. Und singen und loben sollen nicht zu kurz kommen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Amen. Drittens, Christus ist ein festes Fundament für unser Leben. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel Und die Wasser kamen, und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. So für uns als Einzelperson, Gottes Wort zu hören, mit Jesus zu leben und in der Praxis umzusetzen, was wir lernen, das ist ein festes Fundament. Aber nicht nur für uns als Einzelnen, für die Gemeinde ist auch Jesus dieser Fundament, dieser Eckstein. Alle, die auf ihn, den lebendigen Stein, vertrauen, werden nicht zugrunde gehen. Von Jesus ausgehend wird die Gemeinde als lebendiger und heiliger Tempel Gottes gebaut und zusammengehalten. Petrus zitiert vom Alten Testament: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das war auch eine Prophezeiung, die in Jesu Tod und Auferstehung erfüllt wurde. Er kam zu seinem eigenen Volk. Er hat in Israel gepredigt. Aber die waren Leute, die haben gesagt, der Messias kann nicht so sein. Die haben die Römer angeheizt, ihn zu kreuzigen. Ja? Die Bauleute haben den Stein verworfen. Aber er ist jetzt durch seine Auferstehung Eckstein geworden und die Gottesanbetung ist dann von Zion aus in die ganze Welt herausgegangen. Alles mit dieser Eckstein, Jesus Christus, verbunden. Wir sind Gottes Haus. Mein vierter Punkt. Lebendige Christen machen eine lebendige Gemeinde. Petrus sagt in Vers 5 und wiederholt sich fast in Vers 9, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir alle sind Priester. Jeder Christ hat mindestens eine geistliche Gabe. Eine lebendige Gemeinde ist nicht eine, der sagt, oh Leute nach vorne, der Pfarrer macht das alles. Nein, eine lebendige Gemeinde ist eine Gemeinde, wo viele Mitglieder aktiv sind und ihre geistlichen Gaben einsetzen. Predigen vielleicht, Pastorenarbeit ist eine geistliche Gabe. Aber Barmherzigkeit und viele anderen, die in Stille oder in nicht so öffentlich passieren, die sind alle geistlichen Gaben, sind verteilt unter Mitglieder in jeder Kirche. Die Aufgabe der Priester ist segnen, beten, opfern. Das machen wir alle. Priester tragen mit, besonders auch in der Fürbitte. Die von Gott empfangene Barmherzigkeit möchten wir weitergeben. Was sind geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus? Wenn wir Zeit und Geld im Gottesdienst geben, ist das ein geistliches Opfer. Wenn wir unsere Arbeit ehrlich und mit Freude machen, ist das ein geistliches Opfer. Auch wir Rentner haben viel Arbeit, das machen wir, aber ja, Gott gibt uns Kraft dazu. Wenn wir Versuchungen widerstehen und Gutes tun, ist das ein geistliches Opfer. Jakobus 1, Vers 27 sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten, Zeit mit einsamen Menschen verbringen und Projekte wie Mewaiki unterstützen. Das ist vor Gott ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Und ein letzter Text über Opfer kommt aus Hebräer 13, Vers 15 und 16. So lasst uns nun durch ihn, durch Jesus Christus, Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Wir müssen kein Tieropfer bringen, aber wenn wir unsere Zeit und Geld opfern, Gott sieht es und er belohnt es. Ja, Liebe zu Gott und Liebe deinen Nächsten, das macht eine lebendige Gemeinde. Es wird immer Leute geben, die Jesus nicht annehmen. Petrus schreibt, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Aber ihr seid Gottes Volk, schreibt er, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, und das alles aus Gnade. Wir kennen Gottes Liebe durch Jesus Christus. Lass ihn der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist, das ist unser Heil. Es geht nicht um unsere Gefühle, sondern um historische Tatsachen, gegründet in Gottes Liebe. Halleluja. Und so, als Christen, bleiben wir fest an Jesus. Ja, die Stürme kommen, aber unser Fundament bleibt fest. Sein Macht hält uns in die Stürme des Lebens und wird am Ende über alle bösen Mächte siegen. Das feiern wir in unserem nächsten Lied, Nummer 375.